Ja, guten Morgen nochmal von mir. Tillmann hat mich ja kurz vorgestellt. Ich bin Alissa und ja, gemeinsam werden wir heute einen Abschnitt aus der Bergpredigt uns anschauen. Ich studiere hier in Braunschweig an der TU im Master Organisation, Governance und Bildung. Es würde jetzt zu viel Zeit kosten, zu erklären, was das genau ist, zumal ich das manchmal selbst nicht genau weiß. Aber das ist ein anderes Thema. Ein wichtiger Teil dieses Studiums, und das begann auch schon im Bachelor, sind Statistiken. Die erste Soziologie-Vorlesung, die ich hatte, lief so ab, dass der Professor uns wirklich eingetrichtert hat: Leute, ihr müsst lernen, Statistiken richtig zu lesen, sie richtig zu deuten, zu hinterfragen, sie auf ihre Gütekriterien zu prüfen, Reliabilität, Validität, Objektivität. Und das war ihm wirklich sehr wichtig. Es fiel auch dieser berühmte Satz: Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Wahrscheinlich ist dieser Satz euch bekannt. Ja, und es ist leider viel dran an diesem Satz. Statistiken begegnen uns täglich überall, besonders im Moment bestimmen sie unseren Alltag. Zahlen, wir verfolgen sie, ob sie steigen, ob sie sinken. Und ja, es ist ein wichtiger Teil unseres Alltags geworden. Deshalb möchte ich auch heute, ich im Namen meines Professors, an euch appellieren: Schaut euch Statistiken genau an. Von wem kommt die? Was hat er gefragt? Wo kommen die Daten her? Und so weiter und so fort. Es ist wirklich, man glaubt es nicht, aber interessant, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Genau, täglich prasseln irgendwie ganz viele Informationen auf uns ein, aus allen möglichen Richtungen, Zeitungen, soziale Medien, ganz großes Thema, wo wir von der jungen Generation sprechen, wobei ich auch auf Facebook oder Instagram die ältere Generation finde. Und ja, da kann jeder ja, sage ich mal, alle Informationen bunt und lustig raushauen und es wird erstmal nicht überprüft, ob das so richtig ist. Das können große, schwerwiegende Dinge sein. Es kann aber auch was Kleines sein, dass sich einfach jemand anders darstellt, als er eigentlich ist oder als es ihm eigentlich geht. Genau. Und es kommt auf uns an, dass wir das irgendwie filtern, in Kontext setzen und den Überblick behalten, was davon ist glaubwürdig, zuverlässig, was davon ist die Wahrheit. Und darum geht es auch in dem heutigen Abschnitt. Und den lesen wir jetzt mal gemeinsam. Der steht in Matthäus 5, die Verse 33 bis 37. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist: Ein Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst. Denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Zunächst denke ich, ist es wichtig, dass wir uns den Kontext anschauen, in dem Jesus das sagt. Es ist wichtig, dass wir uns mit dem Hintergrund beschäftigen, wie es zu dieser Zeit abgelaufen ist, was das Schwören ja zu dieser Zeit für eine Bedeutung hatte. Zunächst ist festzuhalten, dass Gott selbst im Alten Testament das ein oder andere Mal schwört. Er schwört bei seinem eigenen Namen. Im Namen von jemandem zu schwören, machte damals die Ernsthaftigkeit deutlich, ja, warum ich etwas sagte. Man rief meistens höhergestellte Personen als Zeugen oder als Richter an, um eben die Wichtigkeit dieser Aussage deutlich zu machen. Und wenn man dann sein Wort gebrochen hatte, hat man eben den Namen des anderen, dieser mächtigeren Person in den Dreck gezogen und musste im schlimmsten Fall mit Rache rechnen. Also war es eben besser, wenn man den Schwur hielt. Jesus bezieht sich in dieser Bergpredigt unter anderem auf einen Vers, den wir in 3. Mose 19 lesen können, der Vers 12. Da geht es um Anweisungen für ein heiliges Leben. Wenn ihr bei meinem Namen schwört, sollt ihr nicht durch einen Meineid entweihen. Ich bin der Herr, euer Gott. Gott eröffnet hier die Möglichkeit, dass wir auf seinen Namen schwören können oder dass man auf seinen Namen einen Schwur aussprechen kann. Eine höhere Instanz kann es nicht geben als Gott. Mehr Ernsthaftigkeit, mehr Nachdruck kann ich meiner Aussage nicht verleihen, als auf Gottes Namen zu schwören. Doch er verknüpft diese Aufforderung, diesen Schwur dann auch zu halten, damit sein Name nicht entweiht wird. Schwören an sich scheint also nicht das Problem gewesen zu sein, dem Jesus sich in der Bergpredigt annimmt. Denn Gott selbst hat an verschiedenen Stellen im Alten Testament geschworen. Er fordert einen Eid an verschiedenen Stellen und er macht auch Vorgaben, wie dieser Eid auszusehen hat, wie man den formulieren sollte. Was also ist schiefgegangen, dass Jesus hier in diesen Versen in Matthäus so scharfe Forderungen stellt, dass er sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören? Dazu müssen wir uns auch nochmal anschauen, in welcher Zeit ja Jesus zu den Menschen gesprochen hat. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass es eine regelrechte Inflation von Eiden gab. Jeder hat zu allem geschworen und die Menschen liebten es, zu allen möglichen Gelegenheiten einen Schwur abzulegen, um eben ihren Worten Nachdruck zu verleihen, um das zu bekräftigen, was sie gesagt hatten. Und dafür benutzten sie ja alle möglichen Formeln. Sie schwuren beim Himmel, bei der Erde, beim Tempel und so weiter und so fort. Und das klang dann richtig wichtig und fromm und eindrucksvoll und vertrauenswürdig. Und offenbar lehrten die Schriftgelehrten damals, dass solche Schwüre, bei denen ausdrücklich der Name Gottes erwähnt wurden, nur die wirklich richtigen Eide waren. Deshalb waren die Schwörenden ja nicht an das gebunden, was sie gesagt hatten, wenn sie nur beim Tempel schworen oder bei den Haaren auf dem Kopf oder bei Jerusalem oder was auch immer. Dann klang das eben wichtig und fromm, aber es war im Zweifelsfall ja immer ein Hintertürchen offen und derjenige konnte diesen Schwur leichter brechen. Was hier passiert war, ist, dass mit Wahrheit mit zweierlei Maß gemessen wurde. Sie haben ja diese gute Praxis des Schwures genommen und sich irgendwie durchgemogelt, alles so ein bisschen verwurstelt und ja von dieser guten Idee, die Gott damals im Alten Testament hervorgebracht hat, war nichts Brauchbares mehr übrig geblieben. Mit Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Leben im Licht hatte das nicht mehr wirklich was zu tun. Das Wesen Gottes war in ihrem Handeln nicht mehr sichtbar, obwohl sie sich doch so viel Mühe gegeben hatten, diese fromme Fassade aufrechtzuerhalten. Und genau dagegen wendet sich Jesus. Jesus korrigiert nicht ein bisschen, sondern setzt völlig neu an. Er sagt, das muss aufhören. Ja, jetzt kommen wir zu der Frage, was hat dieser Text denn mit uns heute zu tun? Warum sind diese Worte, die Jesus damals vor 2000 Jahren gesprochen hat, noch mit unserem echten Leben heute verbunden? Schwören gehört ja, soweit ich das beurteilen kann, nicht mehr richtig zu unserem Alltag. Ein paar Verse weiter in der Bergpredigt in Vers 48 redet Jesus über Vollkommenheit. Er sagt, dass wir vollkommen sein sollen, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Und ich glaube, dass dieses Streben nach Vollkommenheit, dass sich das auch auf diesen Text von heute bezieht. Es geht hier nicht nur um das grundlegende Zusammenleben in unserem Alltag, sondern um die Idee, dass Gottes Kinder nach Vollkommenheit streben sollen. Das scheint erstmal jetzt ein sehr hoher Anspruch, nach Vollkommenheit zu streben. Da kann man natürlich direkt einknicken und sagen, ja gut, vollkommen werde ich in diesem Leben nicht mehr. Das kann ich schon mal abhaken. Dann kann ich es eigentlich auch gleich lassen. Aber es bedeutet genau das Gegenteil. Es sollte uns eher anspornen dazu, weil wir sehen, wie wichtig Gott das ist, dass wir ihm ähnlicher werden. Es sollte uns also ein Ansporn sein, ja näher an diese Vollkommenheit zu kommen. Wenn wir versuchen, das, was Jesus in diesen Versen gesagt hat, ja irgendwie zusammenzufassen, dann geht es, denke ich, ja um Aufrichtigkeit, um Zuverlässigkeit, um Wahrhaftigkeit. In Epheser 4, Vers 25 lesen wir: Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Gott will, dass seine Kinder aufrichtig und wahrhaftig leben. Er will, dass wir alles Falsche und Unwahre ablegen. Und wenn wir aufrichtig dieses Ziel verfolgen, dann ist es nötig, dass wir unsere Aussagen noch durch irgendeinen Zusatz bekräftigen, durch irgendwelche Schwüre, Eide, Beteuerungsformeln. Wenn wir ganz in der Wahrheit sind, dann reicht unser einfaches Ja oder Nein völlig aus. Das macht er, finde ich, mit Vers 36 nochmal ganz deutlich. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst. Denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Es ist schon fast, hat eine gewisse Komik, weil er sagt, was bringt es überhaupt, wenn du auf deinen eigenen Kopf schwörst? Es hat ja keine Auswirkungen. Es verändert nichts. Es verbringt einfach nichts, solche Schwurformeln zu verwenden. Unser Wort allein soll ausreichen, weil wir als Ganzes in der Wahrheit leben. Wenn wir eine Aussage treffen, egal in welchem Zusammenhang, dann gilt unser Wort ohne jeden Zusatz. Dann sind wir ja an das Wort gebunden. Und ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass uns dieser Ruf vorauseilt. Dass wir, egal mit welchen Menschen wir reden, dass sie uns glauben. Dass sie mir glauben, einfach so. Weil wir zu Jesus gehören und weil wir dafür bekannt sind, dass wir wahrhaftig sind. Ich vermute allerdings, und da schließe ich mich auf jeden Fall mit ein, dass da noch ein gewisser Weg vor uns liegt. Also was heißt jetzt diese Aufforderung von Jesus konkret für mein Leben, für dein Leben? Wie wirkt sich das in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens aus? Jesus ermutigt dich und ermutigt mich bereits heute, unsere Worte unter die Lupe zu nehmen. Mal darüber nachzudenken, vielleicht erst mal durchzuatmen, bevor ich irgendwas raushaue. Ist es überhaupt, entspricht es der Wahrheit? Rede ich jetzt nur, um meinen eigenen Vorteil irgendwie daraus zu gewinnen? Ja, einfach kurz innezuhalten. Denk mal darüber nach, ob dein gesprochenes Ja bereits in der Tat ein Ja ist und dein Nein ein tatsächliches Nein. Es fängt damit an, dass wir uns gut überlegen, welche Informationen wir weitergeben. Wir konsumieren jede Menge Informationen und verteilen die dann auch gerne mal munter weiter. Denk mal darüber nach, welche Versprechen du gibst. Dich zu hinterfragen, ob dein Ja wirklich ein Ja ist oder ob du nicht doch lieber Nein sagen solltest. Vielleicht stellst du dabei fest, dass in deinem Leben Situationen sind oder Momente sind, wo du harte und böse oder falsche Worte gewählt hast, dass du Versprechen gebrochen hast. Dann kommt die Frage auf, wo kann ich damit hin, wenn ich in dem Punkt versagt habe? Und dann kann ich dir sagen, dass Jesus dir dabei helfen will. Gottes Wort gilt und wenn er spricht, dann hat es Kraft. Durch Gottes Wort ist die Welt entstanden. Auf seine Worte folgen Taten. Jesus selbst ist das Wort, das auf die Welt gekommen ist, um in deinem Leben zu wirken. Und seine Worte wirken mit derselben Kraft, mit der Gottes Worte wirken. Und sie werden Veränderungen bringen. Wenn du Jesus in dein Leben lässt, dann bleibt nichts mehr, wie es war. Du wirst nicht so weiterleben können wie bisher. Wenn sein Wort in dein Leben kommt, du wirst Heil, Vergebung, Veränderung und Versöhnung erleben. Mit seiner Hilfe können auch deine Worte tatkräftig und wirkungsvoll werden. Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist nicht mit Fakten gleichzusetzen, so wie wir es oft tun, sondern Wahrheit entsteht dort, wo sich jemand als treu und zuverlässig erweist, so wie Jesus es tut. Wenn du dein Leben darauf aufbaust, dann werden andere bei dir Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit finden. Es wird deutlich, dass dein Wort etwas zählt, dass man sich auf dich verlassen kann, dass das, was du sagst, dem entspricht, was du tust. Dass Gespräche bei dir gut aufgehoben sind. Welcher Ruf eilt dir voraus? Wissen die Leute, dass du so bist? Bist du so? Oder gibt es da noch Nachholbedarf? Wie sieht es aus bei dir mit Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit? Ich möchte dich, euch ermutigen, heute Morgen aus deinen Worten Taten werden zu lassen und ja, diese Wahrheit, die Jesus verspricht, in dein Leben einzuladen. Und ich möchte ja dafür mit uns beten. Ja, Vater, es ist immer wieder so faszinierend, wie diese ja, alten Worte aus fast 2000 Jahren Vergangenheit immer noch echtes Leben bringen, dass sie so direkt in mein und in unser Leben sprechen. Und ja, ich möchte dich einladen, dass du diese Wahrheit in mein Leben bringst. Und ja, jeder, der sich das auch wünscht, kann das im Herzen mitsprechen. Jesus, ich möchte dich einladen, dass du diese Wahrheit in mein Leben bringst, dass du diese Veränderung in mein Leben bringst. Und ich möchte, dass aus meinen Worten Taten werden und dass andere mich daran erkennen, an meiner Wahrhaftigkeit, an meiner Verlässlichkeit, dass du ja der Mittelpunkt in meinem Leben bist. Und danke, dass ich auch mit all dem, was schiefgelaufen ist, mit all diesen bösen Worten, die ich gesprochen habe oder Versprechen, die ich gebrochen habe, zu dir kommen kann und dass du ja, mir das abnimmst und dass du Heilung und Veränderung schenken möchtest. Ich danke dir dafür. Amen.